Hallo und herzlich willkommen bei Digital Future, dem Podcast zur Technologie und Unternehmenskultur. Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich bin Agile Coach bei InnoVex. Ich habe aber auch schon ein paar andere Sachen gemacht und so die IT-Branche aus verschiedenen Blickwinkeln kennengelernt. Zum Beispiel als Softwareentwickler, als Experte für Suchtechnologie oder im Vertrieb. Ich freue mich, euch in jeder Folge des Podcasts eine Kollegin oder einen Kollegen vorzustellen und mit ihr oder ihm über das jeweilige Fachgebiet zu sprechen. So bekommt ihr einen Einblick in unseren technologischen und unternehmenskulturellen Alltag. In der heutigen Folge spreche ich mit meinem Kollegen Clemens Hübner über das Thema Threat Modeling. Clemens ist Security Engineer und er beschäftigt sich viel mit diesem Thema. Beim Threat Modeling geht es darum, sich Gedanken über mögliche Bedrohungsszenarien zu machen, um angemessen darauf vorbereitet zu sein. Man spielt also hypothetische Szenarien durch und prüft, wie gefährlich diese für das eigene System sind. In unserem Gespräch unterhalten wir uns darüber, wie so etwas generell funktioniert und mit welchen methodischen Ansätzen in der Praxis gearbeitet wird. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Clemens, ich freue mich, dass wir uns heute schon zum zweiten Mal hier im Podcast unterhalten, oder? Ich glaube, ich habe richtig
mitgezählt. Ja, ich war einmal schon da, genau.
Genau. Das Thema ist immer noch relevant, beziehungsweise der Themenkomplex. Es geht um Security. Das ist immer noch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Bevor wir uns aber mit Security beschäftigen, würde ich mich erstmal gern mit dir beschäftigen. Clemens, kannst du dich mal ganz kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du bei InnoVex? Wie lange bist du schon bei InnoVex?
Ja, gerne. Hallo Wolfgang. Ich bin Clemens. Ich bin jetzt seit fast 6,5 Jahren bei InnoVex. Bin hier als Software Security Engineer. Das heißt, ich begleite unsere Entwicklungsprojekte, all die unterschiedlichen Sachen, die wir für unsere Kunden bauen und betreiben und schaue, dass das immer angemessen sicher ist. Inzwischen gar nicht mehr so viel in entwickelnden Rollen, sondern mehr in beratenden und ausbildenden Rollen bei unseren Kunden, teilweise auch die sich dafür interessieren, wie können denn unsere eigenen Teams irgendwie sichere Software entwickeln. Und ja, das mache ich so den ganzen Tag.
Klingt sehr spannend. Genauso spannend klingt natürlich auch unser heutiges Thema, und zwar Threat Modeling. Ich muss ehrlich sein, das ist ein Begriff, den ich schon ab und an mal gelesen habe. Also wenn man so Technik-News liest, Technik-Nachrichten, dann sieht man den immer wieder mal. Aber ich würde mich freuen, wenn du den vielleicht mal vernünftig definieren könntest. Was bedeutet eigentlich Threat Modeling?
Ja, das ist ein Begriff, den sieht man immer wieder. Das ist jetzt auch nichts Neues, nicht so brandneuer, geiler Scheiß, den du ja sonst oft im Podcast hast, sondern eigentlich etwas, was schon sehr etabliert ist, aber das in den letzten Jahren immer wichtiger wird und immer öfter auch wieder Relevanz erlangt. Deswegen glaube ich, ist ganz praktisch, wenn wir da heute mal drüber sprechen. Ja, was ist Threat Modeling? Also Threat Modeling, ganz wichtig, Threat mit T. Es geht um Threats, um Gefahren.
Nicht um die Fäden.
Nein. Also genau, keine Strickmaschinen heute.
Schade.
sondern genau, es geht um Gefahren und also Bedrohungsanalyse, Bedrohungsmodellierung wäre so das die beste deutsche Übersetzung. Und der Gedanke dahinter ist, ich baue irgendwie eine Software, ich baue irgendein System und ich möchte das angemessen sicher machen. Und um zu wissen, was angemessene Sicherheit überhaupt bedeutet, muss ich mir halt irgendwie Gedanken machen, was kann denn überhaupt aus Security-Sicht passieren? Was sind überhaupt die Gefahren, die Angreifer, die Probleme, die aus einer Security-Perspektive auftreten können? Und sich quasi aus dieser Bedrohungssicht zu nähern und zu überlegen, gegen was muss ich mich genau schützen und mache ich das schon ausreichend oder habe ich dann noch irgendwie ein Delta, das ich abdecken muss? Das versteht man unter Threat Modeling.
Okay, das bedeutet, ich habe ein System und ich versetze mich jetzt in die Rolle von irgendwelchen potenziellen Angreifern und überlege mir, okay, was könnte ich hier machen? Wo könnte ich vielleicht mal ansetzen, um so ein System irgendwie zu stören oder zu kompromittieren, und überprüfe dann, ob mein System fit genug ist, um so einer Gefahr oder so einem Angriff irgendwie standzuhalten.
Ganz genau. Und dann kann man halt auch die passenden Security-Aktivitäten, Maßnahmen, Tools auswählen, die dann auf die entsprechenden Bedrohungen abgestimmt sind und genau das verhindern, was man eben verhindern möchte.
Der Begriff, der wird ja in letzter Zeit häufiger verwendet, das habe ich ja gerade schon gesagt, also ich habe ihn häufiger wahrgenommen irgendwo, aber ich glaube, so ein Prinzip ist doch sicherlich schon ein bisschen älter, oder?
Ja, das ist schon relativ alt. Ich glaube, in den 70ern gab es da die ersten Methoden, die so in die Richtung vom Threat Modeling gingen. Richtig groß wurde das dann, glaube ich, so in den 90ern, Ende der 90er, Anfang 2000er, viel so aus dem Microsoft-Umfeld. Die haben da viel auch so Methodiken und Frameworks publiziert, die auch heute noch viel benutzt werden, wo wir nachher bestimmt drüber reden wollen. Und seitdem ist das einfach eine etablierte Methodik, die erstmal unabhängig ist davon, was baue ich jetzt genau. Das kannst du genauso anwenden, wenn du irgendwie eine Webanwendung baust, wie wenn du irgendwie Mikrocontroller baust und da irgendwie Software drauf schreibst. Also es ist eigentlich für jede Art von Software oder sogar System irgendwie nutzbar. Deswegen auch schon immer relevant. Und in den letzten Jahren eben durch die steigende Bedrohungslage generell und das steigende Bewusstsein dafür, dass Security was ist, was man von Anfang an am besten im Entwicklungsprozess macht und was man nicht am Ende reintesten kann, wird Threat Modeling halt auch wieder interessanter, weil es eben eine proaktive Aktivität ist. Das heißt, ich kann das machen, bevor ich die erste Zeile Code überhaupt geschrieben habe, so quasi während der Architektur, während dem Design von meinem System, aber natürlich auch währenddessen oder später, um zu schauen, was habe ich schon, wie passt das auf die Bedrohung. Der grundsätzliche Gedanke ist, wir wollen quasi schneller sein als der Angreifer oder wir wollen antizipieren, was ein Angreifer machen kann und uns gegen die Bedrohungen, die daraus resultieren, eben vorher schützen.
Das geht ja dann auch ein bisschen so in die Richtung von so einer klassischen Risikoanalyse, oder?
Genau, Risikoanalyse wäre so, dass quasi, wenn man es über reine Security Threats hinaus erweitern würde, ne, und wenn du irgendwie auch irgendwie Risiken betrachtest, wie meine Entwicklermannschaft kündigt alle gesammelt, ne, das wäre dann eher so ein klassisches IT-Risiko, Organisationsrisiko, das jetzt nicht unbedingt was mit einem Security-Angreifer zu tun hat, aber die Ansätze sind ganz ähnlich, genau. Ich mache mir Gedanken, was kann passieren, was habe ich für Risiken, für Threats, wie bewerte ich die, was haben die für einen Einfluss, für eine Auswirkung und was kann ich passendes dagegen machen.
Mhm. Du hast es gerade schon erwähnt, dass es da etablierte Methoden gibt, wie man an sowas herangeht. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, denn letztendlich hat man vielleicht so die Kreativität, um sich jetzt hineinzuversetzen in irgendwelche böswilligen Angreifer. Aber sowas kann ja nicht nur abhängig sein von der individuellen Kreativität oder Vorstellungskraft. Denn wenn man jetzt eine vernünftige, in Anführungszeichen, Sicherheit erreichen möchte für sein System, dann ist natürlich eine Methodik sicherlich sehr, sehr hilfreich. Wie kann man sich denn sowas vorstellen, eine Herangehensweise?
Ja, genau. Das versucht Threat Modeling eben auch, dass man wegkommt von so einem Bauchgefühl oder von so einem, Best Effort Security und so einen systematischen Ansatz hat, der eben versucht, das gesamte System und alle möglichen Bedrohungen, an die man irgendwie so denken kann, abzudecken. Auch damit man als EntwicklerIn am Ende oder als insgesamt am Projekt Beteiligte am Ende auch so ein bisschen so ein Peace of Mind hat, dass man so ein gutes Gefühl hat, man hat jetzt auch wirklich das systematisch betrachtet, an alles gedacht, was man eben gerade so bedenken kann und jetzt dann auch irgendwie einen Stand, mit dem man gut arbeiten kann. Und dafür gibt es so ein paar Frameworks, sage ich mal, die einem helfen, dass man da so eine gewisse Vollständigkeit betrachtet. Aber so das ganz grundsätzliche Prinzip von Threat Modeling, gibt es ein berühmtes Four-Question-Framework, also super simpel, sind vier Fragen, die eben so den ganz klassischen, normalen Threat Modeling-Prozess abdecken. Geht los mit, was bauen wir eigentlich? Also, dass man sich nochmal vergegenwärtigt, wie schaut unser System überhaupt aus? Was machen wir hier eigentlich genau? Was für beteiligte Komponenten haben wir? Das vielleicht mal aufmalt, sich Gedanken macht, wo fließen da irgendwie Daten von A nach B, wer kümmert sich um was, wo sind vielleicht auch Trust Boundaries, also wo Sachen irgendwie innerhalb unserer Verantwortung sind und Sachen, die außerhalb unserer Verantwortung sind, also irgendwie ein Frontend, das beim Nutzer läuft zum Beispiel, hat eine andere Stellung als irgendwas, was bei uns auf unserer Maschine irgendwie im Rechenzentrum läuft, also das sich mal zu vergegenwärtigen, was haben wir für Komponenten, wie arbeiten die zusammen, das ist so der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann so die eigentliche Bedrohungsanalyse, also sich zu überlegen, was kann denn jetzt genau passieren? Also was sind die Bedrohungen, die möglichen Angriffe auf diesen Komponenten? Und wenn man das vorher schon mal so ein bisschen runtergebrochen hat und nicht mehr noch eine große Blackbox hat, sondern schon so ein bisschen die einzelnen Komponenten, dann kann man sich für jede Komponente eben überlegen, was gibt's da für Bedrohungen? Da gibt's auch ein Framework für, das machen wir gleich. Ich mach mal noch kurz die vier Fragen zu Ende.
Gerne.
Wenn man die Bedrohungen dann einmal hat, und das ist eigentlich auch so der kniffligste Teil, dann wird es schon fast einfach, weil wenn ich weiß, gegen was ich mich schützen will, dann kann ich mir in der dritten Frage dann eben überlegen, was mache ich jetzt dagegen? Und wenn man eigentlich das Problem mal verstanden hat, dann ist die Lösung eigentlich relativ einfach. Das heißt, da kann man dann die passgenauen Lösungen finden. Und der vierte Schritt oder die vierte Frage in diesem klassischen Framework ist dann der Blick zurück. Did we do a decent job? Also sich zu überlegen, was haben wir jetzt gemacht? Hatte das eine positive Auswirkung auf unsere Security-Oberfläche und wie können wir jetzt hier weitermachen? Selten ist man dann einfach wirklich fertig und hat alles überlegt, sondern man überlegt sich dann, ja, wann muss man uns das vielleicht das nächste Mal wieder anschauen oder wann ändert sich da vielleicht was? Das sind so die vier klassischen Fragen.
Okay, das heißt, mit diesem Four-Question-Framework verschaffst du dir erstmal einen Überblick. Du verschaffst einen Überblick über dein System, schaust, was es da für Komponenten gibt, was es da für Schnittstellen vielleicht gibt, etc. Und du analysierst auch oder listest irgendwo auf, wo potenzielle Gefahren auftreten können oder was potenzielle Gefahren sind, um auf Basis von dem ja dann Maßnahmen zu treffen oder Entscheidungen zu treffen, wie man dagegen vorgehen kann oder wie man sich da schützen kann.
Genau.
Und jetzt hast du es ja gerade schon angeteasert, es gibt ein weiteres Framework, mit dem man jetzt diese Risiken oder diese potenziellen Risiken irgendwie greifbar machen kann. Und da bin ich sehr interessiert, wie das funktioniert, weil das wäre für mich jetzt so der Punkt, wo dann schon auch vielleicht dieses Bauchgefühl oder wie nennt man es professioneller, die Erfahrung vielleicht mit reinspielt und wo es vielleicht so ein Clemens sagt, ja Leute, auf diese 20 Punkte, da müsst ihr aufpassen, ihr habt hier eine Datenbank und da kann das und das und das und das passieren, das weiß man ja, wenn man sich damit auskennt. Und jemand anderes, der diese spezielle Expertise vielleicht nicht mitbringt, würde vielleicht ein paar andere Sachen sagen und manche nicht sagen oder nicht dran denken, weil er oder sie das halt einfach nicht im Kopf hat.
Ja, absolut. Das ist schon auch so der kritischste Punkt, so diese zweite Frage, was kann denn jetzt genau passieren? Und das ist auch das, wo oft irgendwie so ein bisschen die Erfahrung oder die Expertise in den Teams fehlt und wo es dann wertvoll ist, wenn da jemand mit dabei ist, der die Perspektive ein bisschen geben kann. Ja. Es gibt aber so ein paar Hilfsmittel, wie man das zumindest ein bisschen runterbrechen kann oder vereinfachen kann. Und eins davon ist zum Beispiel das STRIDE Framework, STRIDE. Also es sind 6 Buchstaben, ein Akronym, und jeder von diesen 6 Buchstaben im Wort STRIDE steht für eine Klasse von Angriffen, die man sich dann eben überlegen kann. Also zum Beispiel das S steht für Spoofing, also immer dann, wenn quasi ein Angreifer irgendwie die Identität von jemand anderen annehmen kann oder sich als jemand anderes ausgeben kann. Dann
hast du da ein Beispiel dafür?
Ja, zum Beispiel irgendwie schaffe es, mich unter deinem Login irgendwie auf einer Webseite anzumelden, weil ich dein Passwort zum Beispiel irgendwie erraten habe, weil du ein zu leichtes Passwort gesetzt hast, weil die Webseite dich nicht gezwungen hat, ein sicheres Passwort zu setzen zum Beispiel. Das wäre so eine Möglichkeit für einen Angriff, der jetzt in diese Spoofing-Kategorie fällt. Das heißt, man kann sich überlegen, an welcher Stelle glauben wir dann irgendwie an eine Identität oder irgendwie an eine Authentifizierung von einem Nutzer und was kann da jeweils passieren. Also vielleicht, wenn man das sogar nochmal ein bisschen leichter macht, haben wir irgendwie eine API, die überhaupt nicht authentifiziert ist, wo wir einfach jedem glauben, der da hinkommt, dass er das darf und so. Dann wäre das so ein ganz klassische Spoofing Angriff, wo ein Angreifer sich eben ja nicht mal als jemand anders ausgeben kann, sondern einfach als jeder ausgeben kann. Und das wäre dann sowas, was man dann eben in seinem System identifizieren kann.
Ja, dann lass uns doch mal durch die ganzen restlichen Buchstaben durchgehen. Das heißt STRIDE, das nächste wäre das T.
Gerne, ja. Das T steht für Tampering, also für das Manipulieren von Daten, das Verfälschen von Daten. Also das ist immer dann relevant, wenn man irgendwie eine Datensenke hat zum Beispiel, wo man irgendwelche Daten speichert, eine Datenbank zum Beispiel, dass man sich überlegt, wie stellen wir dann sicher, dass die Daten dann nicht irgendwie ungerechtfertigt verändert werden oder auch unterwegs zwischen unserem Frontend und unserem Backend, wie stellen wir sicher, dass sich da niemand einklingt und die Daten irgendwie verändert, was man dann zum Beispiel mit HTTPS irgendwie lösen würde. Aber das kann man sich dann quasi auch für die einzelnen Komponenten überlegen. Wo haben wir hier irgendwie Daten, wo wir darauf vertrauen, dass die nicht geändert werden? Und was hätte ein Angreifer hier für Möglichkeiten, die doch zu verändern?
Also wenn ich, keine Ahnung, beispielsweise einen Online-Shop habe, ich wähle einen Artikel aus und ich möchte den hinzufügen zum Warenkorb, dass jetzt nicht über die API auch noch der Preis durchgegeben wird und ich den jetzt im Browser manipulieren könnte und sagen könnte, ah, das neue Laptop kostet jetzt minus 100 Euro. Und ich dann noch eine Gutschrift bekomme.
Ja, auch ein schönes Beispiel, genau. Noch ein bisschen spezifischer, genau, wo man dann auch ein bisschen die Kreativität mit reinbringen kann, genau, dass man solche Sachen denkt, aber genau solche Sachen können da auch mit reinfallen, ja.
Dann hätten wir R wie Richard.
Richard, genau, oder eher wie Repudiation, ein schwieriges Wort.
Kannst du es nochmal kurz sagen, bitte?
Repudiation, bitte jetzt ab jetzt nicht mehr.
Ich werde es nicht versuchen, weil ich bin sicher, ich werde auch dran scheitern. Was bedeutet das?
Das Repudiation steht quasi für Abstreitbarkeit. Also ein Angreifer kann, wenn wir jetzt zum Beispiel bei deinem Webshop-Szenario bleiben, irgendwie später abstreiten, dass er eine Sache überhaupt gekauft hat oder dass etwas mit in seinem Warenkorb war, als er bestellen geklickt hat, zum Beispiel. Ja. Kann aber auch irgendwie ja allgemeinere Sachen sein, dass man später nicht nachvollziehen kann, was ein Angreifer genau im System gemacht hat oder dass man nicht weiß, wo sind denn diese Datenbankzeilen hingekommen, die da irgendwie weg sind. Also was dann oft an irgendwie fehlendem Logging oder so liegt. Also das ist das, was unter dem R wie Repudiation letztes Mal steht.
Ja, und da wäre dann gerade so was wie Logging oder so ein Audit-Log das Mittel der Wahl, um da die Sicherheit zu bekommen drüber, was im System passiert.
Das wäre so ein klassische Gegenmaßnahme, genau, ja.
Dann hätten wir noch das I wie Eagle.
I wie Information Disclosure.
Oder so.
Genau. Also Information Disclosure, glaube ich, ist recht offensichtlich. Irgendwie Informationen werden öffentlich oder werden irgendwelchen Leuten zugänglich, die da nicht drauf zugreifen dürfen. Also Verletzung der Vertraulichkeit von Informationen. Jemand darf Daten lesen, Informationen lesen, die er nicht lesen kann. Also zum Beispiel, du kannst sehen, was ein anderer Nutzer für Bestellungen in dem Webshop gemacht hat.
Ja, ich glaube, da gab es mal vor einigen Jahren so einen Fall, ich weiß nicht mehr, welcher Dienstleister das war, aber da konnte man sich auch so Bestellbestätigung oder so Tracking-Informationen im Internet anschauen und ich glaube, diese Links hatten irgendwo so eine fortlaufende Nummer und man konnte halt sehr, sehr leicht erraten, was jetzt der nächste gültige Link ist und konnte dann Adressdaten abgreifen etc.
Ja. Klassisches Beispiel dafür, genau. Das heißt, man überlegt sich halt, wo haben wir irgendwie Daten, die relevant sind, Daten, die vielleicht auch sensibel sind und wie stellen wir eigentlich sicher, dass da nur derjenige drauf zugreifen kann, der dazu berechtigt ist.
Das nächste ist D wie wahrscheinlich Data, oder? Oder Data?
Nee, Denial of Service versteckt sich dahinter als Threat, genau.
Okay.
Also, die Einschränkung der Verfügbarkeit, jetzt in unserem Webshop-Beispiel zum Beispiel, man kann überhaupt keine Sachen mehr bestellen, weil der Service, der sich um den Bezahlvorgang kümmert, komplett überlastet ist. Also das ist dann das, was zum Beispiel irgendwie durch DDoS-Attacken zum Beispiel irgendwie passieren kann. Er kann aber auch vielleicht im kleineren Rahmen passieren, dass irgendwie einfach die Verteilung der Ressourcen in meinem Cluster so schlecht gewählt ist, dass quasi das nicht zusammenpasst. Und wenn da viele Nutzer kommen und dann gibt es doch irgendwie ein Bottleneck beim Zugriff auf die Datenbank, dessen Angreifer dann ausnutzen kann, dann wäre das sowas, was man sich bei der Kategorie überlegen könnte.
Und last but not least hätten wir noch E wie
Elevation of Privilege.
Ui.
Genau. Also der Angreifer schafft es irgendwie mehr Rechte zu erlangen oder mehr Aktionen zu machen, als er eigentlich berechtigt ist. Das heißt, er hat vielleicht eine bestimmte Rolle oder vielleicht hat er auch noch keine Rolle, aber er schafft es irgendwie eine Autorisierung zu umgehen und irgendwelche Aktionen durchzuführen, die er nicht darf. Zum Beispiel irgendwie auf eine Admin-Oberfläche zuzugreifen, obwohl er kein Admin ist, weil wir die nur hinter der URL/admin versteckt haben in der Hoffnung, dass sie da schon niemand findet.
Also ist auch sehr unwahrscheinlich, dass da jemand draufkommt. Aber vielleicht können wir gerade mal das E nochmal als weiterführendes Beispiel nehmen. Du hast gesagt, es geht um die Bedrohung, dass jemand jetzt irgendwelche Rechte erlangt in einem System, die ihm nicht zustehen. Wenn ich jetzt so dran denke, ich bin der Entwickler und ich mache vielleicht so einen Check und habe dann vielleicht sowas wie diese Admin-Oberfläche, die jetzt einfach so erreichbar ist, wenn man die URL kennt. Ich glaube, das ist so naheliegend. Aber es kann im System ja auch irgendwelche anderen Möglichkeiten geben, wo ich mit meinem Login dann irgendwas mache, mit dem ich dann vielleicht so ein Admin-Privileg irgendwie bekomme. Und das ist doch schon ganz schön kompliziert, da drauf zu kommen, oder? Also wenn ich jetzt so der Security-Profi bin, was ich nicht bin, aber einer sitzt da gegenüber von mir, ich frage mich, ich habe dieses Akronym, dieses Stride, und es gibt mir einen ganz guten Pointer und ich habe jetzt irgendwie meine 12 Komponenten von meinem System und ich schaue mir jede Komponente an, ich spreche mit meinen Kollegen, sage, hey, was habt ihr da vielleicht noch für Ideen oder seht ihr da ein Risiko? Wir finden wahrscheinlich viel, aber ich glaube, manche Sachen, da braucht man halt dann doch diese Erfahrung vielleicht aus einem alten Projekt oder vielleicht aus einer bekannten Sicherheitslücke, wo man sich mit beschäftigt hat, um drauf zu kommen, dass man sagt, hey, wenn wir hier im Login noch irgendwie ein bisschen SQL-Code mit reingeben und machen eine SQL-Injection, dann schaffen wir es vielleicht oder so. Also wie schafft man es, dorthin zu kommen?
Ja, guter Punkt, genau. Also Stride hilft schon so ein bisschen, dass man ein bisschen mehr Anhaltspunkte hat als nur, was kann denn jetzt hier so passieren, ne, indem es ein bisschen aufteilt. Aber wenn man noch nie von SQL Injection gehört hat zum Beispiel, dann wird es schwierig, da dran zu denken. Aber selbst wenn man jetzt irgendwie weiß, ich muss mich hier irgendwie um irgendwelche Rechte und Rollen irgendwie kümmern, was man mit einer SQL Injection vielleicht umgehen könnte und so. Das stimmt. Das ist schwierig. Das ist zum einen dann was mit der Erfahrung kommt oder wo es dann halt doch hilft, wenn man jemanden mit dabei hat, der vielleicht das schon ein paar Mal gemacht hat oder ein bisschen Security-Hintergrund hat. Was auch hilft, um so ein bisschen Ansatzpunkte zu geben, was für Threads gibt's. Es gibt eine Reihe von schönen Thread-Modeling-Kartenspielen, eins heißt zum Beispiel Elevation of Privilege, eben weil es aus dem Umfeld kommt, die dann auf jeder Karte quasi eine konkrete Thread haben. Zum Beispiel ein Angreifer kann SQL-Code einschmuggeln, um irgendwie einen Login zu umgehen zum Beispiel. Die gibt es für unterschiedlichste Arten und Systeme. Es gibt auch noch eins, das extra irgendwie für Cloud-Infrastrukturen gedacht ist. OWASP Cumulus heißt das. Es gibt eins, das ist extra für Web-Anwendungen, auch von der OWASP Cornucopia heißt es. Und das ist zum einen ganz nett, weil man das Ganze ein bisschen spielerischer angehen kann. Man hat da so ein kleines Kartenspiel drumherum, das man im Team gemeinsam spielen kann. Vor allem sind das aber dann halt ganz konkrete Threads pro Karte, die man dann ganz genau überlegen kann. Also das ist so ein Ansatz, der hilft, wenn einem die Vorstellung fehlt. Wenn man aber noch völlig blank ist, sage ich mal, und noch überhaupt keine Ahnung hat und das Team überhaupt keine eigene Security-Expertise ist, dann würde ich einfach mal schauen, ob ich vielleicht im Nachbarteam oder irgendwie bei jemanden, den ich kenne, irgendwie noch einen Security-Experten, eine Security-Expertin irgendwie finde, die mich da unterstützen kann. Sonst wird es, glaube ich, schwierig.
Benutzt du solche Kartenspiele für deine Projekte, für deine Arbeit?
Ja, hin und wieder spielen wir das mal. Oft dann so eher so im Rahmen von mal irgendwie so einem Teamtag oder irgendwie einem Team-Event, wenn man mal ein bisschen Zeit hat, mal auch andere Sachen auszuprobieren. Jetzt so auf einer regelmäßigen Basis nicht, aber dafür haben meine Teams ja auch zum Beispiel mich mit drin, dass wir auf andere Art und Weise Threat Modeling machen können. Das macht durchaus Sinn, das mal auszuprobieren und einfach mal einen anderen Aufhänger zu haben für das Thema. Gerade wenn man jetzt Threat Modeling öfter macht und sich immer wieder damit beschäftigt, dann kommt man ja doch immer mal wieder in so wiederholende Fragen oder man überlegt sich dann nur noch für die paar Sachen, die sich vielleicht verändert haben, was jetzt die veränderte Bedrohungslage ist. Und dann hilft es, wenn man mal einfach einen ganz anderen Blick drauf wirft und dafür sind diese Kartenspiele auch ganz nett.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das sind halt einfach dann auch so schöne Impulse, die dich dann vielleicht auch ein bisschen rausholen aus deinem Alltag und dir dann einfach vielleicht mal den ein oder anderen neuen Gedanken geben, wo du mal drüber nachdenken kannst. Und manche sind ja vielleicht dann auch einfach irrelevant, also irgendwelche SQL-Geschichten, wenn du keine Datenbank hast. Aber andere bringen dich dann ja vielleicht auch zum Nachdenken und dann hat's ja auch einen positiven Effekt.
Total.
Clemens, du hast ja schon viel erzählt über Teams, mit denen du arbeitest oder in denen du arbeitest, wo du mit deiner Security-Expertise einfach mithilfst, dass die Dinge sicherer und besser werden in der Hinsicht. Wie kann ich mir so diesen Arbeitsalltag in deiner Rolle als Security-Engineer oder als Threat-Modeler denn vorstellen? Du hast ganz am Anfang gesagt, man sollte sich diese Gedanken schon machen, bevor man vielleicht irgendwie eine Implementierung anfertigt. Aber wenn du mal vielleicht ein bisschen beschreiben könntest aus den letzten Projekten, die du hattest, wahrscheinlich haben manche Anfang an angefangen, vielleicht wurden andere Dinge einfach weiterentwickelt. Welche Rolle hat denn da Threat Modeling gespielt und wie bist du denn da so vorgegangen?
Ja, also das ist natürlich manchmal auch so ein bisschen Wunschdenken, dass man das wirklich von Anfang an macht. Oft, gerade wenn man irgendwie ein MVP entwickelt oder so, liegt da die Priorität am Anfang doch irgendwie auf anderen Sachen und man startet dann vielleicht doch nicht ganz auf der grünen Wiese. Aber das ist auch okay, ist trotzdem immer noch wertvoll. Threat Modeling ist halt eine Aktivität im Entwicklungsprozess und die hat so zwei ganz wichtige Komponenten. Das eine ist so was wir jetzt gerade gemacht haben, die Teams beschäftigen sich wirklich mal mit den konkreten Bedrohungen, die für sie relevant sind und überlegen, was dafür haben oder was davon haben sie schon abgedeckt und was nicht. Das andere ist aber auch, dass es halt einfach eine super Möglichkeit ist, sich überhaupt mal irgendwie über Security zu unterhalten und auch einen Austausch im Team zu haben. Also wenn ich das mit Teams mache, dann versuche ich da immer möglichst das ganze Team und vielleicht auch noch irgendwie den Product Owner, der sonst gar nicht so viel mit denen abhängt, mit reinzuholen, vielleicht auch noch irgendwelche anderen Stakeholder, damit einfach mal alle zusammen an einem Tisch sitzen und mal ein gemeinsames Bild irgendwie drauf haben, was glauben wir denn überhaupt, was sind zum Beispiel Angreifer, gegen wen müssen wir uns denn eigentlich schützen, was ist denn genau unser Businessmodell, mit was verdienen wir denn unser Geld, was würde uns denn wehtun, wenn das irgendwie nicht mehr funktioniert oder so, und die Entwickler halt auch mal sich untereinander austauschen, ja, was haben wir denn vielleicht schon, wie funktioniert das denn, und unsere Authentifizierung, das steht irgendwie von Anfang an, da habe ich noch nie mit gearbeitet, wie funktioniert das denn, dass man da so einen Austausch hat. Also es hat schon auch viel einfach Wissensweitergabe-Funktion und einen Austausch zu Security. Wenn ich das jetzt gerade bei dem einen Kunden, den ich gerade betreue, da versuchen wir gerade die vielen Entwicklungsprojekte, die da existieren, auf den gemeinsamen Stand zu bringen und gemeinsame Aktivitäten einzuführen, auch so den gesamten Entwicklungsprozess abzudecken, dann ist das, wenn man halt in der quasi in der Designphase von so einem Entwicklungsprozess ist, halt eine sehr gute Möglichkeit, um das aus der sehr praktischen Sicht schon zu verankern, wenn man sich irgendwie neue Features überlegt, dass man dafür dann vielleicht auch noch, man muss nicht immer gleich das ganze System Threat Modeln, sondern vielleicht auch nur eine einzelne Story, ein einzelnes Feature, das als nächstes kommt, sich dafür zu überlegen. Also das ist auch so eine Stelle, wo ich das dann versuche zu platzieren.
Also würdest du sagen, so im klassischen Entwicklungsprozess, der ja oftmals irgendwie auch so iterativ erfolgt bei uns in der Softwarebranche, dass das dann auch Teil von so einem Sprint oder von so einer Feature-Entwicklung sein kann, dass man, oder sollte vielleicht auch, Fragezeichen, dass man sich da auch diese Fragen stellt, wenn man was verändert oder was hinzufügt, wie es denn da jetzt spezifisch aussieht?
Ja, total. Also wenn man das so im Kleinen macht für eine Story, dann muss man jetzt da nicht groß ganzes Stride durchexerzieren vielleicht und nicht nochmal alles neu aufmalen, sondern sich halt genau für das überlegen, was kann denn da jetzt schief gehen, und gerade wenn man schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hat damit und schon weiß, für jede neue Funktion brauchen wir irgendwie eine neue Rolle, und dann müssen wir damit sicherstellen, dass wir die hier auch mit bedenken oder so, dass man das da schon mit reinbekommt, dann genau, kann man das auch sehr gut für so für iterative Entwicklung benutzen. Man muss da halt so ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht trotzdem mal das große Ganze aus den Augen verliert. Also wenn man immer nur die kleinen Stories irgendwie betrachtet und sich überlegt, was da passiert, dann ist vielleicht dann am Ende das Zusammenspiel von mehreren Features oder vielleicht auch von mehreren Teams, wenn man irgendwie an einem größeren System arbeitet, das, was irgendwie gerade dann Angriffe möglich macht. Das heißt, da hilft es dann, wenn man auch immer mal wieder sich das Gesamtsystem anschaut und vielleicht doch mal so eine Gesamt-Threat-Modeling-Session macht. Also es gibt da so unterschiedliche Ansätze, ob man quasi nach jedem Sprint oder vielleicht auch nur nach jedem zweiten, dritten, vierten, wie auch immer, eine kleine Session macht und aufbauend auf dem, man muss ja nicht jedes Mal wieder alles neu malen und von neu anfangen, aber sich da nochmal weiter dran arbeiten, aber halt auch so auf dieser Story-Ebene finde ich das auch ganz wertvoll, wenn man sich das halt so im Kleinen überlegt, und dann ergänzt sich das ganz gut.
Das klingt für mich aber schon so, als ob man dann in so einem Projekt auch ja mehr oder weniger zwingend jemanden bräuchte mit der nötigen Expertise. Weil ich habe hier bei mir auf dem Zettel noch so ein paar Fragen an dich, weil es natürlich ein spannendes Thema ist. Und eine Frage wäre, wie kann man denn so diese Erfahrung oder vielleicht auch diese Verantwortung denn am besten in so einem Team unterbringen? Also du bist jetzt ein Security Engineer, du hast die Expertise, du kannst sie mit reinbringen, aber wie stark sollte die denn idealerweise auch bei den einzelnen Leuten stecken, die sich jetzt einfach um die Entwicklung kümmern?
Ja, das ist noch kein komplett gelöstes Problem. Man hat lange Zeit versucht, diese diese fehlende Schnittstelle zwischen irgendwie dem einen Security-Experten oder der Security-Abteilung in einem Unternehmen und den Entwicklungsteams durch Konzepte wie zum Beispiel Security Champions zu lösen. Also, dass man in jedem Team einen sogenannten Security Champion hat. Der hat dann so einen virtuellen Hut auf quasi und hat dann irgendwie die Verantwortung in dem Team, immer mal wieder Threat Modeling zu machen. Dann schulen wir den vielleicht noch ein bisschen öfter oder bringen den zusammen, dass er sich mit den anderen Security Champions austauscht und haben dann so einen halben Experten quasi in jedem Team. Das kann schon auch funktionieren. Ich sehe aber schon auch Unternehmen, wo das nicht so gut klappt und höre auch davon, dass das nicht überall funktioniert. Insbesondere dann, wenn halt zu viel an einer einzelnen Person hängt und sich das nicht so in das Team rein multipliziert, wie man sich das eigentlich erhofft. Also wenn es dann am Ende nur den einen gibt, der im Team quasi so alibimäßig den Security-Hut aufhabt und die anderen denken, ja, das macht schon der eine, wir brauchen uns da nicht drum kümmern, dann funktioniert das halt nicht. Also am Ende muss Security halt schon irgendwie so eine Shared Responsibility im Team sein. Das heißt nicht, dass jeder jetzt der Security-Experte werden muss, aber dass man zumindest alle in der Lage hat, dass sie zumindest grundlegende Sachen verstehen oder im Zweifel halt auch nur erkennen, das ist jetzt halt so relevant, dass man vielleicht externe Hilfe dazu holen müssen. Das wäre eigentlich schon was, was man erreichen muss. Wenn man das über Security Champions quasi als Multiplikatoren schafft in die Teams, dann kann das, glaube ich, schon funktionieren. Aber man darf sich da jetzt nicht zu sehr darauf verlassen, dass es quasi einen gibt, der löst das schon und dann ist man da fein raus.
Also ich finde den Punkt halt super spannend, weil ich habe ja auch schon so das ein oder andere Projekt miterlebt, vielleicht eher das beides, eine und das andere. Und solche Themen, die waren da ehrlich gesagt oft relativ stiefmütterlich. Manchmal gab es in Projekten Leute, die da dediziert irgendwie, weiß nicht unbedingt die Rolle hatten, aber vielleicht die Leidenschaft oder die Expertise hatten und dann da einfach stark drauf gepocht haben, dass da mehr passiert und man da sorgfältiger ist. Und das war unterm Strich eine gute Sache. Aber ich habe es doch auch oft erlebt, dass eben die Leute in der Entwicklung eher so diese Entwicklerin-Rolle inne hatten. Und da ging es halt darum, dass man Software entwickelt. Und so diese, diese Sonderaspekte vielleicht, sowas wie Security, dann oftmals ein bisschen außen vor waren. Jetzt nicht, weil man es blöd fand oder unnötig fand, sondern ich glaube eher, weil vielleicht die Expertise da einfach gefehlt hat, weil man vielleicht nicht genau wusste, wie man es jetzt angeht. Und was du jetzt sagst, finde ich sehr spannend. Also ich glaube auch, in einem Team sollte jeder die Awareness haben für so ein Thema wie Security, aber auch viele andere Themen wie jetzt Dokumentation, das böse Wort in der Softwareentwicklung. Aber so dieses Gefühl, warum ist es wichtig, in welchem Maße ist es wichtig? Und natürlich kannst du ja unterschiedliche Schwerpunkte haben. Du kannst ja eine Person haben, die sich da mega auskennt und da auch super begeistert und motiviert ist und das vielleicht ein bisschen stärker vorantreibt. Kann natürlich auch andere Leute geben, wo vielleicht sagen, boah, kenne ich mich nicht so aus, aber ich bin super gut, was so Entwicklung an sich angeht oder so. Also ist im Team ja auch cool, wenn das Team an sich die Leistung erbringen kann. Ich frage mich trotzdem, wie man es denn dann in einem Unternehmen sicherstellen kann, dass so diese Security-Komponente auch in jedem Team, wo Software entwickelt wird, auch stark genug irgendwo gestreut ist und dass es nicht so dieser Zufall ist, ich habe jetzt jemanden im Team, der sich damit auskennt oder die sich damit auskennt, super, na, mir fehlt die Person jetzt, nicht super.
Ja, also es ist ganz, ganz wichtiger Punkt. Genau, es geht jetzt nicht darum, dass jeder der Experte in allem werden muss, sondern halt einfach nur um eine Kultur der geteilten Verantwortung, also wie es ja beim DevOps-Prinzip auch irgendwie ganz, ganz ähnlich ist, also dass man, muss jetzt nicht jeder auf dem Kubernetes-Cluster selber groß der Experte sein, aber so dieses Künstliche, die einen bauen, die anderen trennen, betreiben, ist dann, das will man halt aufheben und genauso muss es bei Security irgendwie auch sein. Wie kriegt man das jetzt halt in einem Unternehmen verankert? Also ich glaube, es gibt da so mehrere Möglichkeiten, an die man da denken kann. Eins ist irgendwie über Prozesse, ne? Also wir machen das jetzt einfach irgendwie verpflichtend und wir haben Nachweispflichten, dass ihr Threat Modeling gemacht habt und die werden dann bei uns gesammelt abgelegt und wir haben irgendwie Vorgaben, wie oft ihr Threat Modeling wie lange machen müsst und so. Das kann in manchen Unternehmen wahrscheinlich schon funktionieren, wenn man da eh schon so eine Kultur hat von, wir wir brauchen klare Vorgaben an die Entwicklung, wie was gemacht wird, und dann wird das genauso gemacht. In manchen Unternehmen, glaube ich, klappt das damit nicht, weil da sind dann EntwicklerInnen auch oft einfach zu schlau, als dass sie, wenn sie das nicht verstehen, warum sie das machen sollen und den Sinn dahinter nicht verstehen, das dann halt entweder halbherzig machen oder es halt irgendwie ja faken am Ende oder halt auf jeden Fall so machen, dass es am Ende nicht den Mehrwert hat. Das heißt, dann muss man halt mehr einen organisatorischen, kulturellen Ansatz irgendwie wählen und halt sich überlegen, ja, wie schaffen wir das denn erstmal quasi, dass überall dieses Verständnis für Security und das Verständnis, warum das so wichtig ist für uns als Unternehmen oder als Organisation zu verankern und von dort dann irgendwie dahin zu kommen, irgendwie, dass jeder das als Teil seiner Arbeit und seiner guten Arbeit, die ja eigentlich jeder irgendwie bringen möchte, versteht, die Sachen auch sicher zu entwickeln.
Mhm. Glaubst du, dass es so als leichtgewichtigen Ansatz helfen könnte, wenn man, wir sind wieder im agilen Umfeld, sowas wie eine Definition of Done hat, wo vielleicht solche Aspekte auch irgendwie mal drauf verankert sind, so dass man die zumindest sichtbar hat, dass man diese Sichtbarkeit schafft, dass man sich vielleicht im Rahmen von so einer Checkliste bei jedem Feature wenigstens fragen kann, mal so als Ansatz, hey, haben wir uns hier Gedanken gemacht zu dem Thema?
Mhm. Ja, also für dieses auf Story-Ebene, dass man sich da irgendwie, wenn eine Definition of Done ein Werkzeug ist, mit dem man irgendwie gut arbeiten kann irgendwie und das eh schon genutzt wird, dann ist das eine super Möglichkeit, das da zu platzieren und dann am besten ein bisschen konkreter als jetzt nur Threat Modeling gemacht, Fragezeichen, halt irgendwie.
Ja, nein, weiß nicht.
Genau, genau, halt die Sachen, wo man vielleicht eh, also Schmerzen hat, ich bin eigentlich immer ein Fan davon, wenn die Definition of Done jetzt nicht super aufgebläht ist, sondern wenn da halt diese Sachen drinstehen, die in der Vergangenheit irgendwie Probleme gemacht haben. Also wenn man irgendwie gemerkt hat, wir haben hier alten Code angefasst und haben nicht verstanden, was da ist, weil er war nicht dokumentiert, dann sollten wir vielleicht ab jetzt in unsere Definition of Done reinschreiben, es wurde irgendwie die Schnittstelle dokumentiert oder so. Und genauso auch bei Security, wenn man irgendwie mal gemerkt hat, oh, wir haben ja schon wieder einen Endpunkt, der irgendwie mit den falschen Rechten ausgestattet war oder so, dann müssen wir uns halt irgendwas überlegen, dass wir sicherstellen, dass jeder Endpunkt irgendwie mit der passenden Autorisierung versehen ist. Und das wäre dann zum Beispiel was man gut auch in eine Definition of Done packen kann. Wenn man irgendwie sich ein Threat Modeling als Dokumentation gebaut hat, also irgendwie wir haben unser System als zum Beispiel Data Flow Diagram, wo man so gut sieht, wo fließen Daten irgendwie von A nach B, weil das ist irgendwie ganz wertvoll, weil oft irgendwie mit Daten was schief geht, so aus einer Security-Perspektive. Wir haben das irgendwo abgelegt und wir haben da auch so unsere Threads mit dran geschrieben und so und auch wie wir die behandeln wollen, und wenn wir ein neues Feature einbauen, dann schauen wir, dass wir das up-to-date halten oder so, dann wäre das auch was man super in so eine Definition of Done packen muss. Aber das kann natürlich auch nur klappen, wenn das Team grundsätzlich schon verstanden hat, warum das wertvoll ist und das dann auch irgendwie verfolgt. Und am Ende, glaube ich, ist eine Definition of Done vor allem dann wertvoll, wenn sie halt vom Team selber geschrieben ist und verfolgt wird. Und das kann, glaube ich, nichts sein, was irgendwie ja von oben irgendwie kommt. Und hier ist eure Definition of Done jetzt übrigens für alle Teams. Macht ihr jetzt bitte diese 300 Schritte. Da müsste man dann anders rangehen.
Ja, ich glaube, das ist immer so, wenn es dir vorgesetzt wird, ist es immer viel, viel schwieriger, dann auch was vernünftig umzusetzen, als wenn du da selbst draufkommst und auch den Nutzen darin siehst, beziehungsweise mit den Leuten in deinem Team halt erarbeitet hast.
Ja. Jetzt darf man aber auch nicht denken quasi, die Leute, die verstehen alle nicht, warum Security wichtig ist oder das wird ihnen nicht. Oft sind das ja auch irgendwie Priorisierungsprobleme. Also oft wollen EntwicklerInnen ja irgendwie gerne mehr Security oder allgemein nicht funktionale Requirements erfüllen, aber sie kriegen halt die ganze Zeit neue Features irgendwie vorgelegt und kommen da schon nicht hinterher. Das heißt, es muss auch halt vorgelebt werden, dass Security einen Wert hat, und der bemisst sich halt dann in einem Projekt oft auch dafür, dass halt irgendwie Zeit dafür da ist, sich um diese Sachen zu kümmern. Und dann muss man halt im Zweifel auch mal vielleicht ein Feature streichen oder so, damit man sich auch darum kümmern kann, Sachen sicher zu entwickeln.
Ja, absolut. Ich meine, heute ist es doch so, wenn eine Firma oder ein Kunde viel Geld investiert in die Entwicklung von der Software, dann muss man schon auch klar machen, die Software ist nur wertvoll, wenn sie auch gut ist. Das heißt, wenn sie sicher ist und wenn sie keine Fehler hat. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, vielleicht vor so, weiß nicht, so 12, 13, 14, 15 Jahren, da musste man teilweise in Kundengesprächen sehr hart diskutieren, dass Aufwände, die man für Testing braucht, dass die halt damit drin sind in der Entwicklung, dass das nichts Optionales ist. Und ich kann mich auch an Gespräche mit Kunden erinnern, da wurde gesagt, also Entschuldigung, wir erwarten ja, dass Sie Experten sind, da passieren doch keine Fehler. Und solche Gespräche hatte ich jetzt so, keine Ahnung, die letzten 10 Jahre nicht mehr, aber solche Gespräche gab es früher. Und ich glaube, Security ist ja auch so ein Ding. Also das ist ja einfach eine Maßnahme, mit der du deine Investition auch einfach sichern kannst. Und wenn du jetzt irgendwie ein großes, eine große Website hast, ein großes Angebot im Internet mit vielen Kunden etc. und da ist vielleicht ein großes Security-Problem drin, dann kann ich das als Unternehmen ja auch ruinieren, wenn deine Reputation kaputt ist, weil irgendwo so ein Data Breach oder so irgendwo auftaucht. Aber ja, ich glaube, das ist sicherlich auch eines der Themen, wo man trotzdem noch viel sensibilisieren muss, viel erklären muss und wo es sicherlich auch noch ein Weg gegangen werden muss, bis man das so ja irgendwie im Griff hat.
Auf jeden Fall.
Ja. Sag mal, hast du dann vielleicht auch für dich selbst irgendwo so eine Sammlung mit irgendwelchen Security-Themen, die du dann auch immer so Checkpunkt oder so checklistenmäßig dann durchgehst, wenn du sagst, okay, ich weiß jetzt, wenn wir nochmal beim Stride bleiben, für STR und so weiter, da habe ich immer meine Top 20 Sachen, die ganz häufig auftreten und die nehme ich mir immer mal mit, wenn es jetzt irgendwie hier ein neues Projekt gibt und check da einfach mal, ob das soweit passt.
Also es gibt da, ja, fertige Listen, die man da zu Rate ziehen kann. Ich arbeite da manchmal auch mit. Es ist schwierig, die irgendwie Teams an die Hand zu geben, weil wir vorhin auch darüber sprachen, wie können Teams sich da irgendwie dran orientieren. Das klappt nicht so gut, weil dafür ist jede Anwendung irgendwie zu spezifisch. Also man muss sich dann schon immer genau überlegen, ist das jetzt hier relevant, und man möchte sich ja auch nicht zu viel mit irgendwie Bedrohungen beschäftigen, die für einen nicht relevant sind. Was ich gerade noch ganz spannend finde, da probiere ich gerade ein bisschen dran rum, ist, was GenAI da leisten kann, weil das ist ja jetzt gerade die Lösung, die wir auf jedes Problem werfen. Deswegen versuche ich die gerade auch mal auf Threat Modeling zu werfen und probiere gerade mal aus, quasi inwiefern ein LLM unterstützen kann, wenn ich dem sage, schau mal, ich baue hier diese Anwendung, die macht grob das und das sind meine Komponenten, gib mir doch mal bitte eine Liste von Gefahren, an die ich denken kann. Und das klappt tatsächlich, soweit ich das jetzt gerade sehe, relativ gut, weil ja, die Wissensbasis ist da und grundsätzliches technisches Verständnis auch und irgendwie Inhalte generieren, das können die Teile ja eh gut. Am Ende muss ich natürlich selber noch überprüfen, wie passend ist das jetzt, und kann da dann natürlich auch nicht auf irgendwie Korrektheit und Vollständigkeit irgendwie mich verlassen. Aber gerade so diese Inspiration, um die mal zu bekommen, dafür kann das ganz nett sein.
Wie gehst du da vor? Beschreibst du dann nur die Anwendung mit Text oder nimmst du auch irgendwie Source Code und steckst den rein und sagst, hey, schau mal, das ist die Codebase, mach mir hier eine Analyse?
Nee, das wäre zu umfangreich. Also jetzt gerade mache ich es auf textueller Beschreibung hauptsächlich. Wollte jetzt demnächst mal versuchen, quasi mal auch so ein Diagramm reinzufüttern. Die Bilderkennung ist da ja auch besser geworden, und damit mal zu schauen, was er da schon rausziehen kann. Dann spart man sich vielleicht so das textuell Beschreiben auch noch so ein bisschen. Aber ja, man möchte schon so auf so einer grundsätzlichen architekturellen Ebene bleiben, also was für grobe Komponenten habe ich, und dann nicht zu tief in irgendwie einen Quellcode reingehen.
Und hast du da bei deinen Versuchen oder Experimenten auch schon Überraschungen festgestellt? Also kam da auch schon mal was raus, wo du dachtest, ui, oh, da habe ich gar nicht dran gedacht, aber ja, okay, macht Sinn?
Nee, aber ich habe es jetzt auch noch nicht so viel für wirklich als Ersatz für eine echte Threat Modeling Session in einem produktiven Projekt angewendet. Also das, so richtige Überraschung habe ich da bisher noch nicht gesehen. Nee.
Okay, das heißt, die LLM ist noch kein digitaler Clemens, den wir jetzt irgendwie im Projekt nutzen kann.
Nee, und ich versuche auch, dass das ein bisschen so bleibt.
Ganz uneigennützig.
Ganz uneigennützig. Nein, aber also ich kann mich ja auch nicht zerteilen, und wenn das irgendwie was ist, was man, wenn die Teams mal die Methodik und das grundsätzliche Prinzip verstanden haben, zu Hilfe nehmen können, um einfach ein bisschen schneller zu sein oder Inspiration zu bekommen, dann freut mich das natürlich auch, weil dann die Methode besser funktioniert. Aber gerade bin ich mir noch nicht so sicher, wie schnell das da dazu kommt. Das ist alles noch Proof of Concept gerade.
Ja, aber es ist spannend, sowas einfach mal auszuprobieren, denn keine Ahnung, vielleicht ist das ja mal so eine Art digitaler Sparring-Partner, wo du einfach mal deine eigenen Gedanken einfach mal abklären kannst oder auch eine Inspiration bekommst. Und wenn es nur in einem Fall irgendwo hilfreich ist, dann kann es sich ja auch schon ordentlich lohnen.
Absolut, ja.
Ja, sag mal, Clemens, wenn man jetzt mit Threat Modeling noch so gar nichts am Hut hat und sich jetzt überlegt und denkt, okay, wir haben ja auch Software und wir machen hier irgendwas mit Daten und haben vielleicht Kundendaten oder unser Business hängt von so einer Software ab und es wäre total, total ungünstig, wenn die jetzt kaputt wäre oder wenn da irgendwelche Hacker uns die Daten klauen. Vielleicht sollten wir da mal ein bisschen mehr mit so Security machen, damit anfangen. Threat Modeling könnte da ja vielleicht so eine ganz gute Idee sein. Wie kann man denn mit sowas anfangen? Ich meine, die einfachste Möglichkeit ist natürlich bei InnoVex anzurufen und einen Termin mit Clemens hier auszumachen.
Das klappt immer, genau.
Das klappt immer. Du kommst vorbei, schaust dir es an, analysierst es und zeigst dann schwarz auf weiß, ja, was Sache ist und wo man vielleicht ran muss.
Macht es vor allem mit dem Team. Also es macht jetzt keinen Sinn, wenn ich das für mich mache und danach irgendwie eine Liste von Gefahren, weil wahrscheinlich habe ich die Hälfte eh nicht richtig verstanden, was da funktioniert oder an die Hälfte der Sachen wurde schon gedacht, sondern es soll ja mit dem Team passieren und die sollen ja auch die Methode lernen und vor allem kennen die das System am besten und können dann mit mir direkt diskutieren, was da relevant ist. Genau, das wäre eine Lösung, aber du meinst, was gibt es natürlich sonst noch für Möglichkeiten?
Also es wäre wahrscheinlich die beste Lösung für alle, aber genau, wenn man jetzt eben keinen Clemens hat und sich einfach dem Thema mal nähern möchte, sei es jetzt, man ist vielleicht jetzt, keine Ahnung, du bist Entwickler in einem Projekt oder Softwareentwickler und interessierst dich dafür oder du bist vielleicht jetzt auch irgendwie Projektleiter und denkst, oh, das wäre vielleicht mal was Spannendes. Was sind so Wege, sich dem Thema zu nähern und da vielleicht selbst irgendwie ein bisschen besser reinzukommen?
Also ich glaube, wenn man dieses Four-Question-Framework mal hernimmt und damit einfach mal anfängt, damit sollte man eigentlich schon gut zurechtkommen. Also sich die Sachen mal zu überlegen, auch einfach mal mit einem weißen Blatt Papier oder einem Whiteboard oder einem Miroboard, je nachdem anzufangen, das genügt vollkommen. Ich bin jetzt kein Fan davon, gleich irgendwie eine fancy Software zu benutzen, da gibt's auch welche, aber das geht so ein bisschen an dem kommunikativen Sinn der Sache vorbei und ist für den Anfang auch nicht notwendig. Also da kann man auch einfach leichtgewichtig anfangen. Ich habe im Frühjahr, glaube ich, mal einen Blogpost geschrieben mit einer Kollegin zu Threat Modeling für AI-Anwendungen. Den packen wir mal in die Shownotes. Da wird so die grundsätzliche Methode nochmal ganz gut beschrieben, auch wenn quasi dann die Beispiele alle aus so dem AI-Umfeld kommen, wird die dann ganz gut klar. Es gibt ein Klassikerbuch von Adam Shostak, der auch dieses Four-Question-Framework etabliert hat zu Threat Modeling. Das können wir auf jeden Fall auch mal verlinken, wer lieber ein Buch liest. Und dann natürlich die Kartenspiele, die ich erwähnt habe, die ich ganz cool finde, wenn man einen ganz leichtgewichtigen Ansatz sucht und einen spielerischen Ansatz, dann kann man eben hier Elevation of Privilege, Cornucopia, Cumulus, die mal ausprobieren und quasi so losgelöst von dem Four-Question-Framework einfach auf einer ganz spielerischen Art das mal ausprobieren.
Gibt es da auch spannende Fachkonferenzen, wo es um solche Themen geht, jetzt hier in Deutschland, die empfehlenswert sind?
Also es gibt auch Konferenzen, die sich extra mit Threat Modeling beschäftigen. In Deutschland glaube ich allerdings nicht. Die sind dann eher international. In Deutschland gibt es ein paar Konferenzen, die sich mit sicherer Softwareentwicklung beschäftigen. Die heiße DevSec zum Beispiel bin ich jedes Jahr gerne. Da wird auch Threat Modeling immer besprochen. German OWASP Day ist jetzt in 2-3 Wochen in Leipzig. Da wird es auch wieder was zu Threat Modeling geben. Also es gibt so ein paar Konferenzen, wo das Thema auch besprochen wird, auf jeden Fall.
Und vielleicht last but not least, was ist in deiner Meinung nach so das eine gute Argument, das man immer mal vorbringen kann, wenn vielleicht so ein Manager sagt, Threat Modeling, das kostet viel Geld, da brauchen wir jetzt irgendwie noch neue Leute oder Weiterbildung. Na, ihr seid doch auch so gut. Ja, also ihr könnt doch auch so gut Software entwickeln, das brauchen wir nicht.
Also es ist halt eine Methode, die kostet erstmal nicht viel Geld. Man muss kein extra Tool oder Lizenzen oder sonst was ranschaffen, sondern das kann erstmal jeder Entwickler, jede Entwicklerin selber gut machen, wenn man ihr halt bisschen Zeit gibt. Man kriegt auch mit kleinsten Einheiten schon mal gute Ergebnisse. Also selbst wenn man sich mal nur 2 Stunden irgendwie hinsetzt, habe ich bisher noch keine Threat-Modeling-Session gesehen, wo nicht trotzdem irgendwelche Sachen rauskamen, wo man sich gedacht hat, ach ja, das müsste man uns eigentlich nochmal anschauen. Da sind wir uns jetzt gerade nicht mehr so sicher, ob das noch so sicher ist. Also man findet da eigentlich immer irgendwas, wenn man damit anfängt. Und das ist halt auch einfach eine super Möglichkeit für den Austausch untereinander und für die Kommunikation zwischen Junioren, Senioren, Senioren, fachlichen, nicht fachlichen Stakeholdern. Das sollte eigentlich auch immer ein Grund sein, warum man das macht.
Das klingt auf jeden Fall richtig, richtig gut. Clemens, es war mir ein Vergnügen, mit dir über dieses spannende Thema zu sprechen. Und ich hoffe, dass wir in naher Zukunft vielleicht mal wieder über ein weiteres Security-Thema quatschen können. Denn Security geht uns alle an. Und ich glaube, in einer Welt, die immer digitaler wird, da spielt Security auch immer eine größere Rolle.
Ich komme gerne wieder vorbei. Danke dir, Wolfgang.
Das war das Gespräch mit Clemens. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Feedback habt, dann erreicht ihr mich per E-Mail unter podcast@innovex.de. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und eine gute Zeit.